Seid ganz herzlich gegrüßt an diesem Abend, ein besonderer Vortrag. Und wie wir hier vorne sehen, sehen wir, dass der Weg bis zur Wahrheit ein sehr weiter sein kann. Und gerade hat Klaus Kenneth gesagt, mittlerweile sind es schon 4 Millionen Kilometer. Und da sind wir froh, dass wir das heute Abend nicht per Fuß zurücklegen müssen, sondern einfach nur per Ohr und zuhören dürfen. Wir freuen uns sehr, dass du den Weg bis hierher gefunden hast und uns diese spannende Lebensreise vorstellen wirst. Und da fängst du jetzt einfach an.
Schon jetzt in Athen, in London, New York und Moskau war, dann muss ich auch nach Klingenthal kommen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und wisst ihr, ich meine, Klingenthal kenne ich, das ist durch die Skischanze, das ist ein bekannter Ort. Dann darf eine bekannte Person, ich kann Skispringen, aber da darf ich ja hier nicht fehlen. Also ich freue mich wirklich, dass ich hier bin. Das ist irgendwie speziell. Das Klima stimmt auch. Stimmt eigentlich alles, ne, irgendwie. Also wir würden mit einem kleinen Film anfangen, 4 Minuten. Ein Freund von mir hat das mal einfach mal zusammengestellt. Ich finde, er hat das schön gemacht. Und da ist alles drin. Dann kann man auch wieder nach Hause gehen nach 4 Minuten. wenn ihr darauf besteht, mache ich weiter. Ich denke schon, gucken wir uns den doch mal an, oder? Dann setze ich mich gerade noch zu euch mit dazu. Und dann gucken wir uns das dann Portemonnaie. Ja, es gibt ja Christen, die klauen dir das Portemonnaie, die helfen dir nachher suchen. Genau, okay. Also, die Reise hat 12 Jahre gedauert. Ich habe angefangen irgendwann zu studieren, aber mein Studium war mir nicht mehr wichtig, weil ich nicht wusste, warum ich überhaupt lebe. Ich hatte keinen Sinn in meinem Leben und irgendwie wollte ich nicht ein Studium fertig machen. Also ich habe angefangen, Gymnasiallehre zu studieren in Tübingen, aber irgendwann waren meine Probleme, die inneren Probleme so stark, dass ich sagte, ich muss erst mal wissen, wozu ich überhaupt Geld verdiene, wozu ich Lehrer werden, warum mache ich das Ganze, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt lebe. Und deshalb hat dann diese Reise, die jetzt so kurz zusammengefasst hat, 12 Jahre gedauert insgesamt. Ich habe das mal ausgerechnet, in Kilometern ist das 50 Mal um die Erde. Es war sehr gefährlich oft. Das meiste war nicht schön. Das meiste war eigentlich Einsamkeit und Leiden. Man fragt sich, oder ihr könnt euch fragen, warum hat der so eine lange Leitung? Kriegt er das nicht auf die Reihe oder was? Das ist eben die Frage gewesen, was ihr auf dem Foto sehen könnt, dieses Labyrinth. Also geht das in eine Moschee, geht das in eine Kirche, geht das in einen Tempel oder so? Das ist die Frage, die sich eigentlich viele Menschen stellen. Und jetzt irgendwie geht es, vielleicht bin ich so weit weg oder wieso? Ich weiß nicht. Jetzt sind aber gleich viele Bilder auf gleichzeitig gekommen. Okay, also ich hatte eine sehr bekannte Mutter eigentlich, die war Opernsängerin. Welcome. Die war Opernsängerin und ich wurde auf der Flucht geboren in der Tschechei im Kreis Tachau. Mein Bruder in Marienbad, also auf der Flucht, aber 44, 45 war die Flucht, da bin ich geboren im Mai. Und da ging das schon los, dass die Tschechen, die haben ja die Deutschen gehasst, die haben mit Maschinengewehren in die Güterzüge, wo die flohen und so weiter. Und da sollte ich also schon mal mit der ganzen Familie überleben. Dann sollte ich verhungern. Da sind viele Neugeborene sind verhungert in der Zeit. Was für mich viel schlimmer war, als Kind denke ich ja natürlich, aber später, als ich größer wurde, spürte ich, dass diese Frau keine Liebe hatte irgendwie. Ist das Gnade Gottes, dass eine Mutter Liebe hat? Normal, du hast wahrscheinlich Kinder, nicht? Man liebt doch die Kinder. Und ich habe das nie gespürt. Wenn die Frau mich anschaute, das war noch vor dem Krieg, vielleicht da, war sie da vielleicht noch normal, meine Mutter. Aber irgendwann nach dem Krieg muss mit ihr was passiert sein, weiß ich nicht was. Da war keine Liebe da. Ich muss mal wieder weiter gucken. Warum geht das so lang? Muss ich irgendwie höher sein oder wie? Wieso? Okay. Eben, wenn die gesungen hat, also da war auch Hitler und die Leute, die waren nicht politisch, aber einfach um zu zeigen, was für eine Person sie war, so sah ihre Garderobe abends aus. Die hat damals, hat sie mir erzählt, 1000 Reichsmark pro Abend gehabt. Die war reich, aber hatte keine Liebe. Das war mein Vater, der war Dirigent und der hatte noch weniger Liebe. Der hatte nur eins, Egoismus. Der kannte seine Frau nicht wirklich, der kannte seine Kinder nicht. Da gab es nur ihn. Also deshalb bin ich so aufgewachsen. Hab natürlich, wenn du keine Liebe bekommst, auch wollte ich natürlich, was soll ich mich erziehen lassen? Was ist Erziehung? Das geht mich nichts mehr an. Ich war eigentlich schon, soweit ich zurückdenken kann, immer schon irgendwie, seht ihr noch, mit einem Hakenkreuz auf meiner Geburtsurkunde. Übrigens, ich wohne jetzt in der Schweiz. Als ich heiratete in der Schweiz, stellt euch mal vor, in der Schweiz haben gesagt, die Urkunde gilt nicht, weil ein Hakenkreuz drauf ist. Ich meine, soll ich neu geboren werden oder was, habe ich denen gesagt? Also die Schweizer ist ein komisches Völkli, glaube ich. In manchen Sachen sind die wirklich etwas seltsam. Wie kommt die auf eine Idee, dass die so nicht gültig sein oder was? Und so habe ich dann eben das Licht der Welt nicht erblickt, sondern ich habe gleich von Anfang an nach Geburt die Dunkelheit der Welt erlebt. Das haben wir heute in der Ukraine schon wieder. Das hört doch nie auf, nicht? Ist das verrückt? Ich würde mal denken, als Adam aus dem Paradies draußen war, hat Kain als erstes gleich seinen Bruder Abel erschlagen. Und das haben wir heute noch. Da gab es nur noch Mord und Totschlag im Namen der Religion sowieso. Und dann die Frage eben, seit Kain und Abel, die haben ja Gott nicht mehr gesehen. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Ja, diese Erde hat sich gedreht und dann kamen die Neandertaler, glaube ich, haben sich nun nicht sehr, sehr um Gott gekümmert. Aber irgendwann Phönizier, die alten Ägypter, die haben die Pyramiden und Götter und dann die alten Griechen. Also ich glaube, alle, die Inder, die haben alle dann irgendwie gefragt, wo ist Gott? Und haben dann erstaunlicherweise Parallelen zum Christentum, also findet immer ähnliche Sachen. Das war dann schon interessant. Ich erzähle es euch gleich, weil ich das ja auch gemacht habe. Aber diese Frage nach Gott war immer irgendwie da, weil er eben nicht mehr im Paradies war, der Mensch. Also so sah ich das Licht der Welt und es gibt kein einziges Foto, wo ich glücklich bin. Ich glaube, bis zu dem Punkt, wo ich Jesus Christus in meinem Leben gefunden habe, da hat es das gewandt. Da war ich 36 Jahre alt und bis dahin war es nur Hölle. Und ich hatte eine Jugendbande, wir haben Bandenkriege gemacht, es floss Blut. Ich war in Konflikt mit der Polizei, ich war in Konflikt mit in der Schule, weil ich auch kein Zuhause hatte. Und irgendwann sagte mir meine Mutter, die muss irgendwann nach dem Krieg, 46, ich weiß nicht wann, muss die nach Halt gesucht haben. Irgendwie konnte einem die Frau eigentlich leid tun. Die Opern waren zerbombt, die Theater waren zu, die hatte keinen Job mehr, die hatte plötzlich zwei Brüder, drei Kinder am Hals und der Mann war wieder weg. Also die hat nach Halt gesucht und irgendwann ist sie katholisch geworden. Ich habe nichts gegen den katholischen Glauben. Aber irgendwie scheint mir die, also wenn ich heute darüber nachdenke, was muss mit dieser Frau passiert sein, dass sie so war? musste irgendwie indoktriniert worden sein mit Moral und irgendwelchen anderen Werten. Also ich hatte nur Angst vor dieser Frau. Die machte mich immer fertig durch ihre Blicke schon. Das war wirklich schrecklich. Und dann ging sie mit mir in die Kirche eines Tages, betete laut und sagte, das habe ich bis heute nicht vergessen. Das hat mich natürlich beeindruckt. Ich kann deine Mutter nicht mehr sein. Jetzt soll Maria sich um dich kümmern. Die Mutter Jesu soll sich um dich kümmern. Ich übergebe dich an sie. Und ich war natürlich froh, dass ich meine Mutter los war. Und die war wahrscheinlich froh, dass sie mich los war. Und die Antwort kam halt nicht von Maria. Die Antwort kam von einem katholischen Priester. Ich war ja stadtbekannt. Man kannte mich durch meine Bande und durch die Probleme, die ich hatte. Der meinte meiner Mutter gegenüber, ich werde ihren Jungen schaffen. Was die Polizei nicht kannte, was die Lehrer nicht konnte, was niemand konnte. Weil ich hatte eine Mauer, ich war zu. Ich lasse niemanden nicht ran zum Selbstschutz. Ich hatte natürlich Komplexe, das ist ja klar, wenn du nur verworfen wirst. Aber irgendwie, ich wollte niemanden mehr an mich ranlassen. Aber dieser Priester war halt irgendwie, der hatte irgendwelche nicht christliche, aber auch dämonische Kräfte. Dem ist das gelungen im Pendel, hat immer meine Fotos gependelt und so und hat dann irgendwelche Beschwörungen gemacht. Und dadurch gelang es ihm, meinen Willen zu binden, denn der war homosexuell, das kennen wir von den Katholiken ja leider sehr oft. Und ich bin vergewaltigt worden von ihm, und zwar 7 Jahre lang. 7 Jahre lang habe ich Hölle gelebt. Und in diesen 7 Jahren wollte ich mich selber umbringen zum Teil, weil das war ja kein Leben mehr. Zur Polizei konnte ich nicht, die hasste ich noch mehr. Zur Mutter konnte ich nicht zurück, die hasste ich genauso. Also der hat mir wenigstens Geld bezahlt ab und zu, damit ich schweige. Und so vegetierte ich vor mich hin, bis ich mir die Adlernteile durchschneiden wollte, weil ich sagte, ich kann nicht, das ist ja kein Leben. Wisst ihr, und das Verrückte war eigentlich auch, ich muss sagen, ich weiß, manchmal war das morgens um 3, 3:30, dass ich aus dem Bett rausgeworfen wurde von dem Priester. Ich lag dann fast am Boden, halb tot, und um 7:30 musste ich in der Schule sein. Und da wenn ich einschlief, weil ich keine Kraft mehr hatte, haben mich die Lehrer noch verprügelt. Heute darfst du ja keine Schüler anfassen. Aber zu meiner Zeit, in den 60er Jahren, da konnten die Lehrer noch die Schüler schlagen. Also ich habe immer alles doppelt bezahlt. Und dann wuchs in mir nur eins, der Schrei irgendwo nach Liebe, aber auch die Suche nach irgendwelchen Mitteln, auch Okkulte, wie der Priester das hatte, dass ich mich an den Erwachsenen rächen konnte, dass ich sie zerstören konnte, weil das hatte ich nur an mir erfahren, da wollte ich das eben auch so weitergeben irgendwie. Aber man kann ohne Liebe nicht leben, und das war eine verzweifelte Situation in mir die ganze Zeit. Und als ich dann später rauskam, habe ich natürlich nicht eine Bande, aber eine Band gegründet. Shouters hießen wir, und wir hatten Erfolg, und dann kamen eben auch erstmal Frauen und Sex in mein Leben. Aber Sex ist keine Liebe, ist ein Teil von Liebe, wahrscheinlich ja nicht sicher, aber ich würde eigentlich, es war Ersatz, es war nie eine Droge irgendwie, es hat mich nicht viel weiter geholfen. Und 19, müsst ihr euch mal vorstellen, heute 15-Jährige, ich war jetzt in Chemnitz 4-mal mit 15-jährigen Schülern, auch für meinen Vortrag. Die sind 15, die haben eine unglaubliche Reife schon. Ich war mit 15, war ich bei diesem Priester bis 22 Jahre. Ich bin mit 22 Jahren erst rausgekommen. Mit 22 sind die Leute schon große Geschäftsleute. Ich war ein Wrack, als ich da rauskam. Und da natürlich habe ich mir die Haare erstmal wachsen lassen. Ich war, glaube ich, kann ich sagen, einer der ersten Hippies in Deutschland überhaupt. Die Leute haben, wenn ich so rausging, die haben mit Steinen nach mir geworfen. Das war der Hammer. Das war ein Affront gegen die Gesellschaft mit langen Haaren. Heute ist das jeder gewohnt. Aber glücklich sah ich halt immer noch nicht aus. Okay, gut ausgesehen habe ich damals noch. Aber das hilft mir nicht viel weiter. Dann ging ich nach Tübingen zum Studium. Dort in der Gartenstraße gibt es den Hobbyclub, der euer Pastor kennt, weil der auch aus Tübingen studiert hat. Und der hatte ein Gehalt als Disc-Jockey, studierte aber noch nebenbei. Also nachts habe ich in der Diskothek gearbeitet, habe mir dieses Auto zugelegt und traf dann eine wunderbare Freundin. Und diese Freundin war die erste Person, die, glaube ich, Liebe hatte für mich. Ursula heißt sie, ist bis heute übrigens meine beste Freundin. Ja, also ich bin jetzt verheiratet, meine Frau und die sind die beste Freundinnen. Also ich glaube, die hat mir Gott geschickt. Ich war Bedienung in dieser Disc-Jockey, aber ich verstand von Liebe ja nichts. Also mit mir konnte man nicht leben, sie auch nicht. Ich habe sie sogar bis in Selbstmord getrieben. Die hat 40 Schlaftabletten genommen, von denen 20 tödlich sind. Und irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe beim Roten Kreuz angerufen. Und die haben mir dann erzählt, die hätte noch 10 Minuten zu leben gehabt. Also sie hat es überlebt. Und dann haben wir noch, weil ich spürte, die hatte irgendwas. Aber was hatte die, was ich nicht verstand? Die hatte im Grunde nur Liebe. Und die hat mir mal gesagt, Klaus, ich glaube, du bist das größte Schwein, was ich je gesehen habe. Aber du hast das größte Herz, was ich je gesehen habe. Also sie hat in mir irgendeinen Wert gesehen. Fremdliche Fremdsprache für mich. Und so bin ich also nach Hamburg gegangen, habe dann versucht, dort weiter zu studieren. Und die sagte mir dann einfach, Klaus, weißt du, dein Problem, versuch doch mal eine Psychoanalyse zu machen, geh doch zum Therapeuten. 2 Semester lang war ich beim Therapeuten, aber der Mann hat alles erklärt und erklärt, die Familienumstände und der Krieg und alles. Ich wollte keine Erklärungen, ich wollte, dass es mir besser geht, ich wollte, dass mich mal jemand wie respektiert. Und ein Psychologe, der zahlt so 180 Euro die Stunde, der macht das Profi, der macht das nicht aus Liebe irgendwie. Also irgendwann habe ich gesagt, halt dein Maul, ich hatte ja keine Erziehung, ich war ziemlich frech, kann ich sagen, und bin dann nicht mehr hingegangen, fertig. Dann hat mir Ursula gesagt, komm, jetzt probier mal irgendwie mit Philosophie. Die hat mich immer motiviert, irgendwas auszuprobieren wenigstens. Was haben wir gelesen? Sokrates, Plato, Nietzsche, Heidegger. Das ist schlau, das Zeug ist alles schlau. Aber ist mit dem Kopf, im Kopf, im Kopf. Ich glaube, heute kann man nur sagen, das muss aus dem Herzen kommen und nicht aus dem Kopf. Also im Kopf ist eine Grenze da. Braucht es natürlich, aber ist begrenzt. Auch in der Psychologie, glaube ich. Psychologie, guck mal, das ist ja Medizinpsychologie. Ich glaube, die hat gute Funktion für viele Menschen. Aber ich würde sagen, aus der Sicht des Glaubens ist Psychologie begrenzt. Also ist nicht unnütz, aber ist, hat eine gewisse Grenze, ne, wo nur Christus wahrscheinlich weiterhelfen kann. Und deshalb ging es für mich nicht weiter. Es gibt ja so einen schönen Spruch, habt ihr vielleicht gehört, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Dann hat dem einfach gesagt, woher weiß der das? Das hat ihm seine Frau gesagt. Fand ich goldig, den Spruch. Aber den ich mochte, war natürlich Nietzsche. Nietzsche hat sein Hauptthema, seine Hauptaussage ist, Gott ist tot. Und warum kam Nietzsche darauf? Und ich habe ein bisschen nachgeforscht mal. Ich habe mal über Nietzsche gelesen. Der hatte seinen Grund zu sagen, Gott ist tot. Fand ich natürlich, der hat recht. Für mich war Gott natürlich sowieso tot. Und Nietzsche hat eben geguckt, was hat denn die katholische Kirche alles gemacht? So wie der Hitler, der Papst, der die Bomben gesegnet hat oder alles Mögliche. Und der hat beobachtet und gesagt, der Vatikan ist ein Haufen von Heuchlern oder was, und guckte die Leute an. Und seine logische Konsequenz war, wenn die so sind, also Gott ist tot. Ich dachte, der Mann hat irgendwo natürlich recht, von meiner Erfahrung auch. Und ich habe sogar gehört, selbst Lenin, ich meine, Lenin hat gesagt, wenn in Europa, ihr habt vielleicht vom heiligen Franziskus von Assisi mal gehört, zum 15., 16. Jahrhundert. Das war wirklich ein großer Mann der Liebe, ein Mann Gottes wirklich. Der hat gesagt, Lenin, wenn es in Europa 2 oder 3 Franz von Assisis gegeben hätte, hätte es keinen Kommunismus gegeben. Aber eben weil die Kirche mit den Machthabern zusammengespannt hat und Politik gemacht hat statt Seelsorge, eben kam Nietzsche auch auf die Idee, Gott ist tot, aber dann habe ich, jetzt gehe ich rückwärts, das bereue ich übrigens heute, dass ich das Auto verkauft habe für 900 Mark. Das, glaube ich, war 100.000 wert, glaube ich, ein Sammlerstück. Ich liebe das Auto immer noch. Okay, macht nichts. Also, guck mal, Gott ist tot, Nietzsche. Und dann irgendwann kam ich in der Psychologie drauf, Nietzsche ist tot, Gott. Und da habe ich gesagt, siehst du, das ist Philosophie. Die ist ja auch schon wieder begrenzt. Weil sie im Kopf ist wahrscheinlich, weil sie eben nicht irgendwie tiefer geht. Okay, dann Semesterferien. War ziemlich leicht, Geld zu verdienen am Anfang, in den Semesterferien erstmal noch abzuhauen. Ich hatte natürlich geträumt, in Amerika als Kind, erst immer Cowboy und Indianer gespielt und die Indianer fand ich immer, guckt euch die Gesichter an, ich meine, edel, irgendwie Respekt für die Natur, Respekt für alles irgendwie. Da hab ich gedacht, wow, das sind doch tolle Menschen, vielleicht kann ich bei denen was lernen. Da bin ich nach Amerika gegangen und das war ganz schrecklich, das waren Rassisten mir gegenüber. Weil die haben natürlich gelitten unter den Amerikanern, die haben die alle abgeknallt immer. Und das tat mir weh. Ich war also, wochenlang habe ich mit denen geredet und versucht, gebt mir irgendwas, gebt mir Halt. Natur ist schön, aber das reicht mir nicht. Ich wollte etwas tiefer. Und die immer gesagt, du scheiß Weißer. Und also die waren rassistisch mir gegenüber. Und das war schmerzhaft. Da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber da finde ich nicht, was ich gesucht habe. Habe ich also eine Zeitreise gemacht, bin ich 500 Jahre zurückgegangen in unsere Zeitrechnung. Wenn ihr es erkennen könnt, das war, ich bin im Auto nach Indien gefahren und wenn du aus der Türkei rauskommst, im Iran zählt der muslimische Kalender, ihr könnt sehen, 1350. Ich bin also 500 Jahre zurückgereist und ich glaube, die leben heute noch 500 Jahre zurück, die Muslims. Guckt mal, ihr wisst ja, was in Persien geschieht, im Iran, oder wie die mit Frauen umgehen und alles. Und in Pakistan und in Kabul. Die sind 500 Jahre zurück. Aber das ist eine Sache. Ich traf natürlich Muslime. Das waren nette Menschen. Das waren einfach nett. Du hast auch blöde Christen, du hast fanatische Christen. Logisch. Also der Fanatismus ist das, was krank ist. Ich traf Menschen, die sind in die Moschee gegangen und du spürst, die hatten irgendwie ein reines Herz auch. Man, die können ja nichts dafür, dass sie da geboren werden. Aber irgendwie hatten die das. Das also waren wirklich nette Menschen. Aber ich traf dann eben auch im Iran solche. Und das kam mir dann wieder gleich mal wieder relativ bekannt vor. Und in Afghanistan, wenn sie Frauen steinigen, das haben die Juden ja auch gemacht. Ihr könnt im Neuen Testament ja lesen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das haben die übernommen, die Muslime. Ich meine, Moses hat 10 Gebote bekommen. Die Juden haben, glaube ich, 620 Gebote draus gemacht. Das weißt du als Theologe besser. Und die Muslime haben das auch übernommen, aber noch mehr pervertiert, würde ich sagen, vom Judentum her. Und eben gesagt, ihr seid alle Ungläubige, euch können wir den Hals durchschneiden. Oder ihr werdet Muslime oder wir schneiden euch die Kehle durch. Die Türkei, die ganzen heiligen Städten, die sind wie eine Walze gekommen, die Muslime, und haben alle Christen abgemurkst und abgestochen und Kehlen durchgeschnitten. So haben sie sich verbreitet mit Gewalt und Macht. Deshalb ist Mohammed eben mit dem Säbel, und ihr seht in den Flaggen von Saudi-Arabien, das ist immer das Schwert. Christus ist Demut, das ist das Gegenteil. Also abgesehen davon, jetzt meine Frage war natürlich, ich lebte in Afghanistan und in Pakistan, da sah ich wirklich diesen Hass auf Christen, auf Andersdenkende. Okay, das ist eine Sache. Aber die andere Sache, die ich mich natürlich fragte, kann man die anklagen, die Muslime? Ich meine, die bekommen als 5-jährige Kinder eine Indoktrination. Sind die also schuldig? Haben die Schuld? die macht doch nur, was sie ihnen, so wie wir als Christen. Wir versuchen, die christliche Lehre zu leben, mehr oder weniger gut, und die Muslime versuchen einfach das zu leben, was der Koran ihnen vorschreibt. Nun habe ich mal in den Koran reingeschaut, und im Koran kommt das Wort Liebe kein einziges Mal vor. In unserer Bibel kommt das Wort Liebe über 600 Mal vor. Also da muss dann schon was irgendwie was Merkwürdiges passiert sein. Aber eben, kann ich einen Muslim verurteilen? Kann ich es? Ich glaube, vielleicht kann ich es gar nicht. Ich frage mich heute sogar, wenn ich der Trump gewesen wäre oder der Obama, als sie in Afghanistan einmarschiert sind, die wollten den Demokratie bringen. Muslimen kannst du doch keine Demokratie bringen. Bis heute haben Diktaturen in allen Ländern, bis heute. Also die sind eigentlich gar nicht schuldig, oder? Das ist für die dann normal. Was ich mich frage heute ist, wenn ich habe gute muslimische Freunde heute noch. Übrigens haben die mir gesagt, die einzigen Muslime, mit denen man wirklich reden kann, das sind die ungläubigen Muslime. Die Gläubigen sind wirklich alle indoktriniert und auch fanatisiert. Aber wie gesagt, es gibt auch fanatische Christen, die sind nicht besser. Was würde ich tun? Also ich würde wahrscheinlich, wir sind doch alle im Ebenbild Christi geschaffen, im Ebenbild Gottes geschaffen, jeder Mensch. Also die müssen doch auch ein Herz haben. Können die nicht irgendwie spüren, dass man Menschen die Kehlen durchschneiden? Das kann es doch nicht sein. Haben die kein Gespür dafür irgendwie? Also auf die Art würde ich versuchen, wenn ich also der amerikanische Präsident wäre, in Afghanistan würde ich versuchen, versucht doch mal, was sind denn eure Werte, was sind meine Werte? Kann man sich da irgendwo treffen? Das wäre mal nicht, ihnen mit dem Hammer, mit den Kanonen die Demokratie beizubringen, weil die das fremd sind. Also jedenfalls, für mich war eine Sache klar. A. Mohammed, das war mir klar, der Mann, der ist von Anfang an ein Kinderschänder und ein Killer gewesen. Es ging nur um Macht. Allah selber, Allah muss irgendwie von Jahwe so auch so ein Abklatsch sein, aber der war nicht erreichbar. Der Allah, der wohnte hinterm Mond, auf dem Pluto, auf dem Jupiter irgendwo. Christus, wir sagen ja unser Vater, wir haben einen Vater, unser Jahwe, der Christus ist ein Vater im Himmel. Allah war unerreichbar. Unerreichbar. Und nur wenn ich sündige, werde ich ausgepeitscht. Das habt ihr im Fernsehen zum Teil gesehen, in Saudi-Arabien. Wenn du findest bei einem eine Flasche Sekt oder eine Flasche Whisky oder eine Pornografie versteckt im Büro, der wird dann öffentlich ausgepeitscht in Saudi-Arabien. Und ich habe mir gesagt, du bist von der Mutter schon zerstört worden, du bist vom Priester zerstört worden. Ich möchte nicht aus dieser Religion nochmal zerstört werden. Und hab's gelassen, das merkte ich. Nette Menschen, ja, das ist wirklich, das kann man sagen, gastfreundlich, aber vom System her, Scharia ist ja das Gesetz. Wisst ihr, im Gesetz ist nichts falsch. Das Gesetz soll uns ja schützen, da ist nichts falsch. In der Scharia auch eigentlich nicht, ist nichts falsch. Aber wenn du dich vertust, und wir sind nun mal nicht perfekt, dann möchte ich eben nicht ausgepeitscht werden öffentlich und bestraft werden. Und das fand ich unerträglich für mich. Und dann habe ich weitergesucht, bin ich nach Südostasien gegangen. Dort gibt es überhaupt keine Götter mehr. Aber dann ließ ich mich, da ich durch Indien gereist war, eben einweihen in den Hinduismus. Und in dem Moment, das habe ich aber erst als Christ richtig begriffen, übergebe ich meine Seele und mein Herz an fremde Energien und Gottheiten. Das sagen sie dir aber nicht. Die sagen dir irgendwelche Hindu-Verse. Eben seit ich Christ bin, habe ich mit Freunden das übersetzen können, was da gesagt wird. Und das ist eine Übergabe an fremde Energien. Welche wird dir nicht gesagt? Ich weiß heute, dass es dämonische Energien sind. Aber die nennen das dann Brahma. Ist ja gut und böse gleichzeitig. Also das ist böse, dann bist du immer noch Brahma. Und begann dann in die Tiefe zu meditieren über das dritte Auge. Und dann, es gibt, jemand da auch, ich weiß es auch nicht mehr, also tausende von Hindu-Göttern, Göttinnen, Halbgötter und alles, also unzählige. Zu welchem fand ich am schnellsten Zugang? die schwarze Kali. Und das war meine Mutter. Also die wird dargestellt in Statuen in Kalkutta, Kali, Kalikut, das ist die Stadt, die Kali geweiht ist. Da gibt es bis heute noch Blutopfer für den Tieren, aber das haben die Juden ja auch gemacht, das ist also nichts Besonderes, weil die so einen Durst hat, die, ihr seht ja diese Halskette, die sind aus Totenköpfen, die trinkt das Blut und so wie sie aussieht, also so empfand ich meine Mutter immer. Und jetzt guckt euch mal an, wie ich war 7 Jahre im Hinduismus. Nach einigen Jahren habe ich genauso ausgesehen wie die Kali. Und ich glaube, wenn ihr mich damals getroffen hättet, das wäre nicht sehr positiv für euch ausgegangen. Weil ich bekam von Kali diese Mächte, keine Liebe, aber wenigstens die Macht, dass ich keine, ich war komplexer als Kind, komplexer, dass ich keine Angst mehr haben musste vor den Erwachsenen. Und ich konnte sie alle beherrschen. Und zwar lernte ich durch die Meditation, den Menschen in die Augen zu schauen und sie zu blockieren. Wenn ich sah, wenn die unsicher waren, hatte ich sie schon in der Sack, konnte ich schon mit den Leuten spielen. Das war eine Macht, die ich bekommen habe. Und dann dachte ich mir natürlich, irgendwann hat der letzte Feind, den ich noch hatte, war der Tod. Im Hinduismus kam ich langsam zum Ende, weil, ich komme gleich noch auf den Tod zurück, ich sah in dieser Hindu Heiligen Schrift, für uns ist das nicht heilig, für die Hindus ist das ihre heilige Schrift, da sagt der Krishna, also der Christus, der Krishna sagt, ich bin gekommen, die Sünde zu vernichten. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, guck mal, Christus ist nicht gekommen, die Sünde zu zerstören. Christus ist gekommen, die Sünder zu retten. Seht ihr den Unterschied? Und da kriegte ich meine ersten richtigen Tiefen nach 7 Jahren, die richtigen Zweifel. Ich werde ja schon wieder zerstört. Ich bin gekommen, die Sünder zu zerstören. Mein Vater, der zählt gar nicht, der war ja weg. Aber meine Mutter, der Priester, der Islam, jetzt kommt der Krishna. Ich bin gekommen, die Sünder schon wieder werde ich zerstört. Ja, gibt's ja nicht irgendwo mal irgendwas, wo du irgendwie Vergebung was haben kannst oder verzeihen oder nix, immer wirst du kaputt gemacht. Und dann habe ich nur noch gedacht, in meiner Kraft und Macht, die ich habe, muss ich den Tod töten. Aber ganz logisch, da stirbt jemand, was mache ich jetzt? Und dieses Gebäude ist 5 Meter gegenüber dem Kali-Tempel. Also du gehst raus und dann gehst du in diese Tür rein. Und das ist ein Sterbehaus von Mutter Teresa. Und ich dachte, wenn ich da reingehe, habe ich mich gefragt, Klaus, du willst den Tod töten, aber wenn der stärker ist, bist du bereit zu sterben. Und ihr könnt euch denken, logischerweise, ich habe ja keine Alternative mehr. Ich musste das machen, ich musste diesen Kampf eingehen, denn ich sagte mir natürlich, im Hinduismus bist du ja Teil von Brahma. Und Brahma ist Gott. Also wir sind als Christen, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht Schöpfergott. Im Hinduismus bist du Schöpfergott. Und da hatte ich gesagt, dann muss ich die Kraft haben mit Kali, die ja auch die Hindu-Götter zerstört sogar, dass ich den Tod zerstören kann. Also ich ging in dieses Gebäude rein, dieses Sterbehaus, das ist vom Internet, das ist nicht mein Foto, aber das ist dieser Raum natürlich, wo ich war. Und dachte ich, wenn da jemand stirbt, werde ich diese Energie des Menschen, wo das Herz aufhört zu schlagen, ist eine körperliche, aber das ist auch eine Energie, werde ich angreifen und dann bin ich Herrscher dieser Welt. Dann muss ich nie mehr Angst haben. Die Angst ist immer das Schlimmste. Als ich in diesen Raum reinkam, herrschte ein solcher Friede, dass ich platt war. Den konntest du mit Händen anfassen, den Frieden dort. Unglaublich, was ist denn hier los? Statt dass die Leute schreien und wimmern, herrschte dort solcher Friede, dass ich voll vergessen habe, warum ich eigentlich gekommen war. Und plötzlich kam die Idee, ja, vielleicht ist Mutter Therese noch ein Guru. Ich hatte bis dahin etwa 40.000 Kilometer durch Indien gemacht. Gurus sind die religiösen Lehrer. Vom Himalaya bis in die Südspitze runter, kreuz und quer in Indien. Und die habt Gurus, meine Gott, das sind Ausbünde an Stolz. Also, müsst immer denken, Stolz und Demut. Christentum ist Demut. Also da, aber es hatten, war wirklich gute drunter gehabt. Wirklich, die waren echt auch. Aber ich dachte, die hatte auch den Friedensnobelpreis bekommen. 1978 war das. Also ich kannte ihren Namen, Mutter Teresa, aber ich wusste nicht, wer das ist. Und ich dachte, vielleicht hat die mir was zu sagen. Also, wo ist sie? Ja, die arbeitet jetzt. Ja, kann ich sie heute sehen? Ja, wir wissen nicht, ob sie heute nochmal hierher wiederkommt. Wo kann ich sie sehen? Ja, morgen früh um 5 Uhr in dieser Adresse. Das ist die Lower Circular Road in Calcutta. Ich wohnte ganz in der Nähe. Morgen früh um 5 sind sie da immer zum Gebet. Da kannst du sie treffen. Also, was macht der Klaus? Um 5 Uhr aufzustehen, also um 4:30 aufzustehen, okay, ich muss, jetzt will ich wissen, wer das ist. Also komme ich da rein, morgens am nächsten Morgen war ich da und ich dachte, Mutter Teresa, weißt du, die wie so ein Guru, dass diese Räucherstäbchen und Girlanden und so, das muss der Berühmte sein. Da komme ich in den Raum rein, da steht so ein Holz zwischen Altar und mehr war da nicht. Ja, das war ja die Frustration. Ist überhaupt nichts Berühmtes und so und ich fühlte mich da nicht wohl. Oben links seht ihr die Tür, da habe ich mich da neben den Eingang gestellt und dachte, jetzt warte ich mal, bis die mit ihrem Beten da fertig sind. Da kam noch ein Priester, der zelebrierte eine Messe und ich die 45 Minuten, jetzt warte ich, bis sie fertig sind. Und dann passierte Folgendes, dann kam so eine Alte, die stellt sich einfach neben mich und gibt mir ihr Buch. Ich soll einmal mitbeten. Ja, ich und beten. Ich gucke da rein, da stand was von Liebe drin. Das hat mich so berührt, ich fing an zu weinen. 45 Minuten stand ich da hinten und weinte. Und ihr habt alle schon mal geweint. Dann ist ja der Hals immer zu, kannst ja nicht mehr sprechen. Ich ging nach Hause. Ich sag, was passiert dir hier, Klaus? Was ist denn das jetzt? Keine Antwort, ich meditiere. Ich muss meditieren, ich muss stärker sein. Am nächsten Morgen habe ich gesagt, dann gehe ich halt eine halbe Stunde früher hin, bevor die mit ihren blöden Beten anfangen. Um 4:30 war ich dort, komme in den Raum rein, genau das gleiche Bild. Ich weiß nicht, wann die aufstehen, aber ja, Blödsinn, aber heute wird nicht geheult. Das war mir klar, heute wird nicht geheult. Die Alte kommt wieder, gibt mir wieder ihr Buch. Ich war schon gewarnt. Ne? Und ich habe 5 Viertelstunden geweint am Stück. Ich war erschüttert von irgendwas und weinte und ging nach Hause und konnte nicht sprechen. Konnte nicht sprechen. Und dann wurde es mir langsam kritisch. Ich sagte, was passiert dir hier? Ich denke, du bist stark. Was bist du denn für eine Memme? Da zu stehen und zu heulen, doch war ich, ey, das war unmöglich. Also, okay, aber wenn ich was will, will ich was. Und ich sagte, okay, am nächsten Morgen um 4 Uhr. Ich war um 4 Uhr dort und es war wieder das Bild, das gleiche schon wieder. Die Alte kam, die Alte gibt mir ihr Buch und ich heul fast 2 Stunden lang. Nur geweint und erschüttert und ich konnte nicht stoppen. Als ich ihr das Buch zurückgeben wollte, jetzt pass mal auf, nimm nicht das Buch, mal beide Handgelenke, fass mir meine, pass, so hat sie mich, die hat mir die Hände so gehalten, statt das Buch zu nehmen, und guckt mir in die Augen. So hat sie mich angeguckt. Und in dem Moment wusste ich, das war Mutter Teresa gewesen, die letzten 3 Tage. Und die hat ja gesehen, dass ich kein Neugieriger oder ein Journalist, ist ja klar, die Journalisten kommen ja da auch und machen Interviews und alles Mögliche. Die hat gesehen, der Typ, der neben mir steht, das ist ein armes Schwein, so wie die Sterbenden da, der braucht Hilfe. Hat sie mich, wie heißt du und so weiter. Dann hat sie gesagt, was machst du in Calcutta, Klaus? Ich sag, du, ich such die Wahrheit. Ich such die Wahrheit. Da fängt sie, der hat richtig gelacht. Klaus, du kannst doch die Wahrheit nicht in Calcutta finden oder in Klingenberg oder in Klingenthal oder so. Hat mich einfach umarmt. Hat mich umarmt, mit ihrer Hand mein Herz geschlossen. Klaus, da in deinem Herzen findest du die Wahrheit. Aber nicht in Tokio oder New York oder in Klingenthal oder in Dresden oder irgendwo. Und ich sage zu ihr, ja, was ist denn dann die Wahrheit? Islam oder was? Oder wo ist dann, was ist dann die Wahrheit? Hat sie noch lauter gelacht, hat mich noch fester gedrückt. Klaus, falsche Frage Nummer 2. Die Frage heißt nicht, was ist die Wahrheit? Die wirkliche Frage heißt, wer ist die Wahrheit? Nicht was. Wer ist die Wahrheit? Und in dem Moment, also die war sowas von sympathisch und warmherzig und hatte Humor. Also ich mochte sie. Und da habe ich gedacht, die kann ja keine Christin sein, wenn die gut ist. Wir haben uns 3, 4 oder 5 Wochen lang, jeden Morgen, bevor sie in die Arbeit ging, getroffen. Und ich habe versucht, sie zum Hinduismus zu bekehren. Hat aber nicht geklappt. Und sie erzählte von Christus, von Jesus. Und ich, von dem will ich aber nichts wissen. Das ist ein Mann und ich bin vergewaltigt worden. Da hat sie gesagt, weißt du, probier es halt mit der Mutter. Vielleicht brauchst du eine Mutter ja auch. Die Mutter Jesu, die macht irgendwie, die steht da nähe bei ihrem Sohn. Die kann ja Fürbitte für dich machen. Aber ich dachte, lass mal das mal lieber alles. Und sie wurde meine Mutter nachher. Wirklich kann ich nicht anders sagen. Wir mochten uns. Ich habe die 10 Jahre später in Lausanne mal wieder getroffen, auf ihre Vortragsreisen und so. Die hat sich an mich erinnert, weil die hat noch keinen getroffen, der sie bekehren wollte. Und die hat mir versprochen, sie wird für mich beten. Und die hat die ganze Zeit auch für mich gebetet, hat sie mir gesagt damals. Okay, der Hinduismus war dann definitiv zu Ende. Aus Überzeugung, dass eben ich bin gekommen, die Sünde zu vernichten. Und mit den Gesprächen mit ihr, halt, ich gehe in die falsche Richtung. Ich bin von Kalkutta quer durch Indien gereist, nach Tibet rauf. Und hoffte natürlich, da ist die letzte große Weltreligion. Dann muss doch Gott eigentlich da sein, weil er woanders war er ja nicht. Das heißt, und Gott und Liebe auch. Es ging jetzt nicht mehr um Macht. Das Machtspiel hatte ich gemerkt, das bringt dich nicht weiter. Die hatte ich auch. Aber ich wollte sehen, ist da irgendwas da oben in diesen Klöstern? Die sind auf, ich bin über 5000 Meter die Straßen raufzukommen schon von Indien. Und dann auf 3,5, 4000 Meter zu leben. Das war 1978, da gab es noch keinen Tourismus. Und ich muss sagen, die Kälte, ich gucke mich hier, hier ist schon Iglo für mich, habe die Jacke an. Ich mag Kälte, ich bin kein Freund von Kälte. Und die haben dort oben minus 40 Grad manchmal 3 Monate lang. Ich denke, da musst du da geboren sein. Außerdem, die sind an ihr Essen gewohnt. Aber für mich war das Essen schlichtweg zum Kotzen. Das war einfach nicht gut. Ich glaube, ich muss irgendwie da geboren sein. Also für mich, heute gibt es wahrscheinlich Tourismus da oben. Aber zu der Zeit nein. Und da bekam ich die Adresse vom größten lebenden Meister ganz Asiens. Dieser Mann heißt Ajahn Chah. Der hätte das Nirvana erreicht. Und ich muss jetzt noch zurückgehen. Und bei ihm lebte ich in so einem Haus. Das war jeder Mönch hatte seine eigene Hütte. Kleiner, das ist nicht meine gewesen, die sind viel, viel kleiner noch, unsere Hütten, wo es tatsächlich Giftschlangen drin hat, Skorpione und alles, im Dschungel, ohne elektrischen Strom, ohne fließendes Wasser. Eine Mahlzeit, morgens um 9, ist die einzige Mahlzeit des Tages. Ich sage dann immer, wenn jemand von euch Gewichtsprobleme hat, gebe ich euch die Adresse, könnt ihr hingehen, dann nehmt ihr mit Sicherheit ab. Man kann damit leben, das ist nicht wirklich ein Problem gewesen. Okay, viele Leute haben Hepatitis bekommen, weil das Essen war zum Teil. Aber irgendwie, Gott hat mich wahrscheinlich geschützt, weil er immer wusste, der Klaus, der hat einen komischen Weg. Also ich habe nie gelitten unter dem, aber unter Giftschlangen ja. Also ich habe 25 Mal habe ich den Tod durch Gnade Gottes überlebt, 25 Mal. Das heißt, er wusste schon, dass dieser Klaus vielleicht eines Tages in Klingenthal bei euch sprechen muss, dass ich noch nicht bereit bin zu sterben. Denn ich hatte vor einer Woche, ich bin letzten Samstag hier angekommen und an dem Montag bevor hatte ich einen Hirnschlag. Die Ambulanz hat mich abgeholt, meine Frau hat einen Schock gekriegt. Ich war in der Notaufnahme und war 4 Tage im Krankenhaus mit einem Hirnschlag. Und heute stehe ich vor euch. Die haben alle gesagt, geh nicht. wenn das jetzt wiederholt, andere Leute sterben, andere sind gelähmt. Aber ich sage halt immer, Unkraut vergeht nicht. Unkraut kommt halt immer wieder. Die kriegen mich nicht tot. Ich bin in Gottes Hand. Das habe ich meiner Frau gesagt. Ich gehe trotzdem. Deshalb bin ich auch heute hier. Oh, seht ihr. Also jetzt gehen wir. Ajahn Chah hatte das Nirvana erreicht. Nirvana war für mich natürlich die Idee. Das muss doch das Paradies irgendwie sein. Dass du dich endlich mal glücklich fühlst. Dass du endlich mal irgendwo zu Hause bist oder was. Nirvana. Und was ist Nirvana? Und jetzt kommt die Lehre Buddhas. Und Buddha, also ich bin ein Mönch geworden. Und was hat Buddha gelehrt? Jetzt, er ist dem Christentum sehr, sehr nahe gekommen, Buddha. Der hat zum Beispiel Besitzlosigkeit als Mönche. Wir wollen alle einen Mercedes haben oder Dior-Brillen oder angeben mit Besitz. Und oh, der Kleine. Vielleicht muss ich ihm einen Kuss geben, dann geht's ja vielleicht, oder? Mädchen, Junge? Mädchen? Ja, klar. Schön. Also ich fühle mich wie eine Familie hier heute, finde ich, oder? Ist doch schön. Ne? Mit allem drum und dran. Ihr da hinten auch, ihr habt euch ja warm gesessen, habt ihr ja gesagt, nicht? Das ist schön irgendwie. Und Buddha hat sich natürlich zu 650 vor Christus hat er etwa gelebt, also lange vorher. Und in dieser Zeit, ich sage ja, Gott, wo bist du? Eben die Ägypter, die Griechen, die Phönizier. Gott, wo bist du? Ihr Religion und so. Und ich glaube, in dieser Zeit Buddhas, da gab es noch Konfuzius, da gab es Lao Tse. Die haben, wenn du dies liest, die sind ganz, ganz nahe schon am Christentum irgendwie. Die haben vielleicht mehr Sensibilität zu sagen, warum ist die Welt böse? Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es Ungerechtigkeit und Tod? Und Buddha hat eben herausgefunden, wo das alles anfängt. Und er hat natürlich recht. Es fängt mit Gedanken in unserem Kopf an. Wenn der Putin in der Ukraine einmarschieren will, da hat er erstmal den Gedanken dazu. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn die Amerikaner in Vietnam einmarschieren oder im Irak und so, ist ja nicht viel anders. Da haben die erstmal Gedanken. Ich will die Weltherrschaft, ich will Macht haben und so weiter. Ist egal wer, das ist die Idee. Es fängt im Kopf an. Und da hat Buddha natürlich recht. Und was hat er dann gesagt? Wann ist da die Konsequenz, wenn die Welt besser werden soll, dann denkt nicht mehr. Hört mal auf zu denken. Außerdem, die meiste der Zeit sind wir Menschen mit unseren Gedanken in der Zukunft. Die Ängste, jetzt wird der Putin irgendwann einen Atomkrieg machen oder so, nicht? Die Ängste in der Zukunft. Oder wir denken in die Vergangenheit. Mensch, gestern hat er das Fußballspiel gewonnen oder verloren. Wie schrecklich. Also wir sind eigentlich selten im Jetzt. Und die Übung war natürlich als Mönche, dass wir da sitzen und in die, das finde ich sehr schön. Ihr seht das Pärchen unten. An was denkst du, Schatz? Ach, nichts Besonderes, ne? In unserem Kopf. So geht es in unserem Kopf zu, jeden bei uns. Das ist einfach so. Das heißt, wir haben keine Kontrolle über unsere Gedanken. Und jetzt weiß ich als Christ natürlich, wenn ich meine Gedanken nicht kontrolliere, dann werde ich von anderen Gedanken werde ich kontrolliert. Und dann kommen die Dämonen, dann kommen diese negativen Gedanken eben. Also wir müssen lernen, die Gedanken zu kontrollieren. Oder wir sind kontrolliert. Eins von beiden. Es gibt nichts dazwischen. Nichts gibt es dazwischen. Es gibt keine neutralen Gedanken. Also müssen wir konstant im Jetzt sein. In der Gegenwart Christi natürlich. Wenn wir da sind, sind wir geschützt. Sobald wir das Jetzt verlassen, setzen in unserem Kopf Fantasien ein. Egal, und die kommen nicht von der guten Seite normalerweise. Das nennt man, die Bibel nennt das die Welt. Durch Sehen, Riechen, schmecken, hören und berühren. Unsere fünf Sinne sind die Tore, wie wir die Welt empfangen, und die spielen dann mit uns rum. Und dann entstehen eben die Abhängigkeiten, Sexsucht für die Jugendlichen. Ich habe gesprochen in Chemnitz für diesen Jugendlichen, 15-Jährige, weil ich gesagt habe, wie ihr mit Sexfotos in euren Telefonen umgeht, da grinsen hinten. Das ist der Beweis, dass sie das tun, natürlich. Ne? Sage, liebe Leute, das mögt eurem Alter angepasst sein, aber das zerstört euch die Liebe am Dauer. Passt mal ein bisschen auf. Oder Leute, die Alkohol trinken, das wisst ihr auch, die schlagen dann ihre Frauen, schlagen dann ihre Kinder, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben. Also diese Leidenschaften, die Leiden schaffen, die kommen dabei raus, wenn die Welt uns, statt dass wir unsere Gedanken kontrollieren, werden wir kontrolliert. Das heißt, Jesus nennt das, ihr seid Sklaven, Sklaven der Sünde. Was ist Sünde, habe ich mich natürlich auch gefragt. Was ist denn Sünde? Sünde ist im Grunde nichts anderes als ein Verbrechen gegen die Liebe des Vaters, unseres himmlischen Vaters. Das ist Sünde. Im Katholizismus haben sie mir immer gesagt, Sünde wäre Moral. Weißt du, ein Verstoß gegen die Moral ist es eben nicht. Christentum ist überhaupt gar keine Religion. Christentum ist eben Offenbarung Gottes. Weil wo Gott, wo bist du? Gott, wo bist du eben? Vor 2000 Jahren hat dann dieser Gott gesagt, okay, dann komme ich jetzt mal auf die Welt als Jesus Christus. Das ist keine Religion mehr, das ist Offenbarung. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, weil im Namen der Religion gab es ja immer Kriege. Und im Namen der Offenbarung, wenn wir Christus in uns haben, dann sind wir eben Familie. Ne? Ich halte deine Hand, ich habe kalte Hand, du hast warme Hände, du wärmst mir jetzt die Hände. Und das ist der Unterschied, seht ihr. Da gibt es keinen Krieg mehr, wenn wir Christus sind. Ist nicht möglich. Ich kann doch nicht böse mit dir sein, wenn es eine Meinung, dann man tut sich zusammen. Das ist eben nicht Religion. Das ist der Unterschied. Und deshalb denke ich mir, Buddha, der so vieles Positives hat, aber am Ende, ich sage das immer, das ist wie eine Pyramide, ne? Moralisch, ethisch, sehr hochstehend, sogar für meinen Geschmack über die Philosophie raus, über die Psychologie raus. Buddhismus ist sehr, sehr tief, aber immer die Werte, menschliche Werte. Und Christus hat diese komplette Werteskala umgedreht und sagt uns, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, spinnt der oder was? Ich will doch nicht der Letzte sein. Selig die Armen im Geiste, ja, bin ich bescheuert. Selig die Verfolgten. Siehst du, der hat sämtliche Werte umgedreht. Den mussten die kreuzigen. Der hat die Welt, der Mann ist verrückt, was Jesus uns predigt. Und die Bibel sagt das ja auch, Paulus, die höchste menschliche Weisheit, Buddha würde ich sagen, ist Narrheit vor Gott. Und göttliche Weisheit ist Narrheit für die Menschen. Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn dich einer auf die rechte Lange schlägt, halt ihm die linke hin. Nee, die Welt sagt, die box ihn zurück. Das ist so verrückt im Grunde. Und für mich ist das übrigens der sicherste Beweis, dass Christus Sohn Gottes ist. Denn guckt euch an, ein Mensch kann gar nicht auf solche Ideen kommen, dass die Letzten die Ersten sein würden. Alle Philosophien von den alten Phöniziern über die Griechen, über Sokrates, über Psychologie, kein Mensch ist jemals auf so verrückte Ideen gekommen, dass die Letzten die Ersten sein werden. Die ganzen Werte im Christentum. Das heißt, ein Mensch kann das gar nicht. Das ist nicht ihm nicht drin. Aber Christus kann das, weil er eben als Sohn Gottes wusste, dass das der Weg ist. Und das nennt man auf gut Deutsch Demut. Und die Welt ist Macht. Ich will oben sein. Ich will der Größte sein. Ich will der Wichtigste sein. Das ist menschlich. Und Christus sagt, die Letzten ganz unten. Und der hat den ersten Platz eingenommen in Demut. Christus Jesus. Seht ihr. Und deshalb, Buddha ist immer noch ein Mensch, der meine Hochachtung hat. Ich glaube, der war ja kein Sektengründer. Ich glaube, wenn Buddha übrigens in unseren Möbelgeschäften die Buddha-Statuen sehen würde, ich glaube, der würde sich im Grabe umdrehen. Der wollte alles als Gott sein, mit Sicherheit nicht. Der wollte ein schlichter Mönch irgendwie sein. Das würde ihm nicht gefallen, aber vielleicht brauchen die Menschen irgendwas zum Anfassen, solche Statuen, wenn sie keinen Christus haben. Dann brauchen sie halt Buddha-Statuen. Und wenn du auch, siehst da, 300.000 Menschen sind aus der protestantischen Kirche ausgetreten, 22. 350.000 aus der katholischen Kirche, das sind aus dem Spiegel gekommen, die Zahlen, das sind offizielle Zahlen. Und wenn die Leute austreten aus der Kirche, ja, wenn ihr den Glauben zur Tür rauswirft, kommt er als Aberglaube durch die Hintertür wieder rein. Dann werden sie eben Esoteriker und Buddhisten und so ein Supermarkt, ein bisschen Yoga, ein bisschen dies, ein bisschen das. Es geht nicht ohne Spiritualität. Das ist der Haken an der Geschichte. Okay, also die Kunst eben im Jetzt zu sein, das hat mir schon hilfreich im Buddhismus geholfen, die Gedanken zu kontrollieren. Aber nach 3,5 Jahren, also unser Hauptwort im Buddhismus hieß, lass los, let go, Englisch, let go, lass los. Halte dich an nichts fest. Wie gesagt, wenn ich mich an der Flasche Whisky festhalte, plötzlich bindet mich der Whisky und ich bin Gefangener. Das ist let go, lass los. Alle Gedanken, aber eben auch die positiven Gedanken. Und am Ende war ich leer. Und das war's Nirvana. Und das war mein Tod. Also nicht biologisch natürlich, aber ich fühlte mich sowas von einsam verlassen. Und das war so schrecklich, dass ich den Buddhismus aufgeben musste, weil war weder einen Gott zu finden, noch war Liebe drin. Ich würde heute sogar sagen, Buddhismus ist egozentrik. Das heißt, ich kümmere mich um mich. Der Wert ist Respekt, tut dem anderen nichts Böses. Respektiere die Natur. Das sind alles menschlich hohe Werte. Das ist schon richtig. Aber Mutter Teresa hilft den Armen. Die baut Waisenhäuser. Die ist aktiv. Während im Buddhismus, rette dich erstmal, rette dich, rette dich, rette dich. Und die anderen gehen dich erstmal nichts an. Und das ist egozentrik. Und deshalb musste ich den Ort verlassen. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich hoffte dann, dass ich vielleicht in Südamerika, ich war ja von in Mexiko gewesen, Jahre vorher schon, fand dort aber nichts, dass die Indios in den Anden, weil die rauchen auch Drogen, aber das ist nicht wegen Drogen, das hat nichts mit dem Westlichen zu tun. Das sind spirituelle Sachen und dadurch lernen die auch gewisse Werte und Haltungen kennen. Also bin ich nach Südamerika gegangen und hoffte dort dann, mindestens irgendwie bei den Indios auf eine gewisse mystische Ebene mehr Liebe oder Gott zu finden. Woanders war es ja nicht. Also, als ich nach Kolumbien kam, denke ich mir mal, müssen meine Schutzengel Streik gemacht haben. Die gingen in Streik. Die haben gesagt, der Klaus, lieber Gott, mach mal was mit dem Klaus, der ist unerträglich. Wir verbrennen unsere Flügel jedes Mal für den, wenn der wieder an Tod kommt. So kann das ja nicht weitergehen. Bis dahin über 20 Mal dem Tod begegnet, im Krieg zwischen Irak, Iran, im Krieg zwischen Pakistan und Indien, im Krieg zwischen Israel und Libanon, zwischen den Panzern rumgefahren und so. Ich, wie gesagt, die Schutzengel gesagt, Klaus, lieber Gott, mach was mit dem Klaus. Und ich denke mal heute, Gott hat zu den Engeln gesagt, okay, ich kümmere mich jetzt mal persönlich um den Klaus. Also hat sich Gott bei mir gemeldet. Wie? Ich saß plötzlich auf einer rosaroten Wolke und habe eine Harfe in der Hand und singe Halleluja oder was. Gott hat seine eigenen Wege, das kann ich euch sagen. Der ist sehr, sehr seltsam. In Kolumbien wartete mein Empfangskomitee. Das waren die. Schon am zweiten Tag wurde ich gefangen genommen, wurde entführt von dieser Befreiungsarmee. Vergesst nicht, ich hatte Macht. Da hatte ich noch keine Angst, als ich entführt wurde. Aber auf der Fahrt zum Revolutionslager wusste ich, ich musste natürlich Kontakt mit den Augen aufnehmen. Es waren ja 7 gewesen am Anfang mit Revolvern. Und ich musste nur einen binden, habe ich gesagt. Wenn ich einen schaffe, das Fenster vom Auto, ich könnte eine Hechtrolle rausmachen. Irgendwie habe ich mir gedacht. Aber ich musste den Kopf nach unten halten, Hände hoch. Und als ich den Kopf bewegte, haben sie mir die Waffe auf den Kopf geknallt und ich sah so aus. Das ist kein Bild, das vom Internet auch natürlich, aber ich war Blut in den Augen und ich konnte nichts mehr machen. Und erst da habe ich gesagt, Scheiße. Das war dann aber das richtige Wort auch dafür. jetzt hat es mich erwischt. Und da setzte die Todesangst ein. Weil ich wusste natürlich, was die machen. Touristen haben sie so oft entführt, wie gegen Lösegeld auch, wenn die nicht, die schießen die ab. Woher weiß man das? Ihr habt das Zeitung gelesen, vielleicht das war vor vier, fünf Jahren, haben ja diese Revoluzzer mit der Regierung in Kolumbien Frieden geschlossen. Und dadurch haben sie den Friedensnobelpreis bekommen, also die beiden Gruppen, weil endlich Friede war nach 20 Jahren. Und da wurden die Zahlen veröffentlicht, dass sie über 20.000 Menschen erschossen und umgebracht und Geisel genommen hatten. Und das war 1981, da waren wir noch weit entfernt davon. Also ich wusste, ich bin jetzt dran. Ich wurde entführt und in den Bergen, in den Anden, in diesem Revolutionslager wurde ich an die Stelle gebracht, wo die Exekutionen stattfinden. Ich saß, da war Blut um mich rum und dann kamen sieben Soldaten, die hatten Kalaschnikows, Maschinengewehre und waren um mich rum. Der Finger war am Abzug und ich wusste, ich habe noch eine Sekunde zu leben. Was ist eine Sekunde? Wenn wir jetzt zurückdenken an diese Uhr, jetzt, erinnert euch das Foto, ne, jetzt. Was ist Gott? Hat Gott Zeit? Gibt es Zeit bei Gott? Oder sind das menschliche Vorstellungen? Jetzt muss ich euch einen kleinen Witz erzählen in dieser Situation. Pass mal auf. Ich kann es euch nachher zeigen. Jemand hat mal ein Foto gemacht von einem Juden in Jerusalem an der Klagemauer. Die Klagemauer, das alte Tempel von Salomon, wo die Juden dann immer in die Kippa und immer so Zettelchen reinstecken und immer so ihre Anrufung von Jahwe irgendwie machen. Und dieser Jude hatte ein Telefon am Ohr und da hat eben einer einen Text drunter geschrieben. Also als ob der mit Gott telefoniert da. Lieber Gott, kann ich dich mal was fragen? Ah, übrigens, ja, kennt ihr die Telefonnummer von Gott? Er hat eine Nummer. Hä? Am 15.15. bin ich geboren. Nein, die Nummer ist 333. Guck mal in Jeremia, im Alten Testament, Jeremia, Kapitel 33, Vers 3. Ruf mich an, wenn du in Not bist und ich werde dir antworten. Steht da. Wie ist der? Erzähl mal. Ja, und was steht da? Das Gleiche. Der hat zwei Nummern, eine Handynummer und eine Fixnummer wahrscheinlich. Okay. Ich kenne mit den anderen, sie kennen von Jeremia auch, ne? Ruf mich an in der Not und ich werde dir antworten. Okay, also, lieber Gott, kann ich dich mal was fragen?
Ja.
Lieber Gott, was ist eine Million Jahre für dich? Es geht ihm um die Zeit, nicht? Was ist eine Million Jahre für dich? Und Gott sagt, eine Sekunde. Gott, kann ich dich noch was fragen? Ja. Was ist eine Million Euro für dich? Gott sagt, ein Cent. Gott, kann ich dich noch was fragen? Ja. Kannst du mir mal einen Cent geben? Und dann sagt Gott, warte mal eine Sekunde. Und das ist Zeit. Und in dieser Sekunde, die ich da saß und ich sah, der Finger war am Abzug von den Kalaschnikows, konnte ich rufen, heute würde ich sagen, Herr Jesus Christus, erbarme dich. Aber ich habe das Gleiche, nur mit anderen Worten gesagt. Ich habe Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich jetzt. Das ist die gleiche Inhalt. Das war halt meine Sprache. Wenn es dich gibt, rette mich. Und das Wunder geschah. Wollt ihr wissen, wie ich überlebt habe? Dann kauft mein Buch nachher. Es gibt nur noch drei. Ich habe die abgestaubt. Die waren schon verkauft. Pastor Uwe Büchner in Gornau, der hat die schon verkauft. Ich muss euch wenigstens ein paar Modelle lassen, dass ihr das seht. Also das sind diese Bücher natürlich. Und Also drei darf ich heute Abend, der wird mir nicht böse sein, weil wir können die dann auch schicken später mal. Ich kann mal einen Verleger schreiben, dann kann euer Pastor, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hinten in die Liste eintragen. Okay, aber ich erzähle es euch natürlich trotzdem. Der hat aus dem Busch in dem Lager, es waren ja diese Scheinwerfer, kam eine Gruppe von Männern, von Frauen, ich weiß nicht, eine Gruppe von Leuten. Und wirklich in dieser Sekunde gingen die Gewehre und so konnte ich hinkommen. Und als das geschah, ganz tief wusste ich, das war Gott. Also es gibt Gott. Nur was ich nicht wusste war, wer bist du? Aber wo bist du auch? Wo bist du? Aber dass es dich gibt, das war jetzt klar. Ich bin nochmal ausgeraubt worden in Bolivien. Dann hat's einfach, ich konnte nicht mehr dieses Begegnung mit dem Tod jedes Mal. Und dann bin ich zurückgekommen nach Europa und in der Schweiz, also ich gehe wieder rückwärts, traf ich diese Dame noch näher. Die war doppelt so alt wie ich, die Linke. Die war 75, ich war damals 36. Und diese Edme, französischer Vorname, Edme, war in Angola als Missionarin gefangen genommen worden. 1600 Kilometer von den Soldaten verschleppt durch Dschungel und Steppen, alles Mögliche, barfuß noch. Und die hat mir gesagt, Klaus, das habe ich nur überlebt, weil ich wusste, Christus ist bei mir, und die haben mir die Bibel nicht weggenommen. Ich habe jeden Tag durfte ich in der Bibel lesen unterm Arm, und dadurch habe ich überlebt. Und das hat mich natürlich beeindruckt, weil die Frau war kein Babyface, die hatte irgendwas erlebt wie ich irgendwie. Und aber also ich mochte die sehr gern, aber dann da rechts hinten seht ihr wieder Ursula stehen, wo die plötzlich herkam. Und die war Christin geworden, also die Ursula von Tübingen. Die war Christin geworden. Und die haben mich alle zu diesem Pastor, Maurice Reh heißt dieser Pastor, zu diesem Pastor gebracht. Und der Pastor, der sagte mir, der kannte meine Geschichte. Das hat der Ursula und die anderen mir erzählt, was mit mir alles los ist. Ich sagte, was möchtest du eigentlich? Er hat gesagt, jetzt habe ich von eurem Christus, von eurem Jesus immer mal wieder was gehört. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Christ werden kannst du gar nicht, hat er mir gesagt. Selbst wenn du möchtest, du kannst gar nicht Christ werden. Warum? Weil du hast eben in der Einweihung dein Herz, deine Seele den Dämonen übergeben, freiwillig. Das hast du ja nicht unter Zwang gemacht. Deshalb gehen die nicht weg von dir, die bleiben jetzt in dir. Also du kannst gar nicht mehr Christ werden. Ja, was ich tun? Dann sagte er, es gibt nur eine Möglichkeit noch, die ich sehe. Du musst befreit werden aus diesen Banden Satans. Das nennt man in christlicher Thermik Exorzismus, also Teufelsaustreibung. Ich weiß natürlich, es gibt einen Hollywood-Film, der heißt Der Exorzist. Könnt ihr im Internet nachgucken. Ich habe den Film auch mal gesehen und da ist vieles, vieles nicht Hollywood, das ist so realistisch. Weil in dem Moment, wo ich ja denke, der sagte mir, Klaus, du dachtest, du bist stark, du hast Macht über die Menschen, du warst eine Marionette, da hat jemand anders die Fäden an dir gezogen. Das warst nicht du, das waren Dämonen in dir. Und da ich mich mit diesen Dämonen identifiziert habe, ist ein Exorzismus mein Tod. Das heißt, mich gibt's ja gar nicht mehr. Das bin ja ich. Von Jugend an hatte ich gelitten, seit diesem Priester, bei diesem Pfarrer. Und das mich, ich war diese Macht. Und jetzt nimmt der, will der die mir nehmen. Das hat 3 Tage gedauert. Das waren ganz, ganz schreckliche Kämpfe. Und ich habe das in diesem Exorzismus eben gemacht, weil ich mir dachte, ich habe ja alles andere probiert. Was habe ich jetzt noch zu verlieren? Außerdem, Exorzismus fehlt mir dann noch in meiner Liste mit Religion. Kann ich abhaken, bringt wieder nichts, habe ich nur gedacht. Mach mal. Das hat dann 3 Tage gedauert. Und danach fragte mich der Pastor, ja, was willst du jetzt, Klaus? Dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich wissen, ob es euren Jesus gibt oder nicht. Ich habe zu Buddha gebetet, zu Allah, zu Krishna, alle, die haben mir nicht geantwortet. Der Maurice heißt er mit Vornamen, Maurice sagt mir, Klaus, die konnten dir gar nicht antworten, die sind alle tot. Das sind Religionsgründer, das sind alle tot. Christus ist von den Toten auferstanden. Liebe Leute, wir haben Ostern demnächst. Was feiern wir da? Auferstanden. Ich dachte, wenn du tot bist, bist du tot. Da kannst du nicht auferstehen. Das gibt's doch gar nicht. Der sagt, der ist aber von den Toten auferstanden. So, jetzt kommt mein deutscher Verstand, mein ganz normaler deutscher Verstand, wo ich gesagt habe, wenn der von den Toten auferstanden ist, dann lebt er. Logischerweise muss er leben, oder? Okay, wie heißt du? Ümea. Siehst du, Ümea ist nicht tot. Sonst könntest du mir ja nicht antworten, oder? Logischerweise. Also, und genau wie gesagt, also wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann kann ich ja mit ihm sprechen auch. Sonst vergiss es. Das war, und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich ihn jetzt kennenlernen, diesen Jesus? Und dann hat der Pastor gesagt, ja, musst du ihn fragen, ja, wie? Musst du beten? Er hat gesagt, ich weiß aber nicht, wie beten geht, ich habe noch nie gebetet. Und er sagte, beten ist ganz einfach, Klaus. Sag einfach die Wahrheit. Sag, was aus deinem Herzen kommt, das ist beten. Das ist ganz einfach. Sag einfach die Wahrheit. Habe ich Augen zugemacht. Also Jesus, wenn es dich wirklich gibt und wie die sagen, du alle Menschen kennst, dann kennst du mich ja auch. Und wenn du mich kennst, dann weißt du auch, dass ich nicht an dich glaube. Aber jetzt schlage ich dir was vor. Wenn du zu mir sprichst, dann will ich dir glauben. Aber ich warne dich. Ich möchte sicher sein, dass du das bist. Das war die Wahrheit. Ich in Indien, ich hatte diese Mächte. Ich konnte Astralreisen machen. Ich war ein Medium. Medium ist ein Vermittler zwischen verstorbenen Gurus oder verstorbenen Menschen. Da hörte ich Stimmen. Manchmal bekam ich Botschaften und konnte das diesen Lebenden weitergeben. Also deshalb wollte ich nicht getrickst werden, falls Jesus zu mir spricht, überhaupt. Dann, das war am Samstagabend, so um die gleiche Zeit wie jetzt, wir haben wieder Samstagabend, in der Kathedrale in Lausanne. Und am Sonntagmorgen hatte Jesus immer noch nicht zu mir gesprochen. Ich gehe zu Pastor Maurice Reh. Ich sage, Maurice, 10 Stunden schon her, dass du Exorzismus gemacht hast. Jesus spricht nicht zu mir. Stimmt wieder was nicht? Also Klaus, sorry, ich kann das nicht entscheiden, wann der zu dir spricht, aber ich weiß, der wird zu dir sprechen. Da habe ich ihm gesagt, weißt du, bei mir muss alles immer doppelt, mach mal einen Turbo-Exorzismus, nochmal einen zweiten, von 9 Uhr bis 10 Uhr morgens in der Kathedrale in Lausanne, im Pfarrhaus nebenan, hat er einen Turbo-Exorzismus gemacht. Im Namen Jesu binde ich diese Kräfte, die Klaus gefangen halten, damit er den Plan Gottes für sein Leben entdecken kann. Also diese Worte in dieser Form, das ging eine Stunde lang. Und dann war um 10 Uhr der Buß- und Bettag in der Schweiz. In der Schweiz heißt der Eidgenössischer Buß- und Bettag jedes Jahr im September. Ihr habt auch Buß- und Bettage hier? Das gibt es bei euch ja auch, glaube ich nicht. Und da waren, weiß nicht, 2.000-3.000 Leute in der Kathedrale. Und diese Edme, die Ursula, also es gab inzwischen einen Gebetsclub Klaus Kenneth, weil ich bekannt war durch meine, ich war rabiat mit jungen Pastoren. Also ich nannte die immer Babyfaces, weil die hatten vom Leben keine Ahnung. Ich hatte was erlebt irgendwie. Und das waren so Leute, die die Bibelverse in den Kopf geknallt haben. Ich wollte sehen, hat der Leben. Und Maurice und die hatten das eben. Die waren echt, das merkte ich. Und die haben gesagt, komm mal mit in die Kirche rein jetzt. Jetzt hast du 2 Exorzismen. Wir beten für dich seit langem. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du mal einen Schritt machst. Jetzt kommst du mal mit in die Kirche rein. Und okay, weil ich diese Edme mochte ich gerne, diese alte Dame, bin ich da mit reingegangen. So vorne in der 2., 3. Reihe habe ich dann einen Platz gefunden mit Edme zusammen. Und dann habe ich guckt, wo da hübsche Mädchen sitzen oder wie der Baustil aussieht oder sonst irgendwas. Aber ich habe ja nichts verstanden von diesen Gebeten. Und in einem Moment vom Abendmahl, es waren 5 Pastoren und 2 katholische Priester, das war ein ökumenischer Gottesdienst, kam einer der Pastoren mit einem Kelch nach vorne und sagte, glücklich diejenigen, das ist Französisch, war das, heureux les invités au repas du Seigneur, glücklich diejenigen, die zum Mahl des Herrn geladen sind. Edmé neben mir, Klaus, los, jetzt nimmst du das. Ich sage, halt dein Maul, ich bin kein Christ. Sie versuchte das ein zweites Mal. Menno, jetzt lass mich aber in Ruhe. Sie schwieg. So viel Verständnis hatte sie. Und ich dann, Moment, was hat er gesagt? Glücklich die zum Mahl des Herrn Geladenen. Ich, glücklich, mein ganzes Leben unglücklich. Schon mal nicht für mich. Geladen? Ich geladen? Eingeladen? Nein, mich haben sie ausgeladen. Überall, wo ich hinkam, wurde ich nicht eingeladen. Aus dem Mutterbauch wurde ich schon ausgeladen. Mich wollte keiner. Das ist nicht für mich. Also, die nochmal. Kommunion. Okay, die ist ja nett. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Keine Antwort in mir. Und dann erinnere ich mich, was Pastor Maurice gesagt hat. Das wäre der Leib Christi, das Blut Christi. Oho, wenn das wirklich so ist, da muss der das ja entscheiden. Ich kann das nicht entscheiden, die auch nicht. Also habe ich die Augen zugemacht. Ganz schlicht, nicht gesagt, aber gedacht. Jesus, soll ich kommen oder nicht? Und da sprach er zu mir. Wenn ihr euch auch, ihr wisst, ihr hört mich jetzt. Laut, also kein Gedanke. Absolut wie im Ohr hörbar. Ja, komme, ich habe dir alles verziehen. Das kann man nicht beschreiben, sowas. Diese Liebe, dass du so ein Eisklotz hast und warm Wasser kommt drüber irgendwie. Es war unbeschreiblich, die Stimme auch. Das hätte ich nicht erwartet, dass eine Stimme wirklich hörbar ist. Aber diese Liebe. Und in diesem selben, jetzt kommt wieder die Sekunde, die berühmte Sekunde immer, ging es los. Ich hörte plötzlich im Ohr, ein Rauschen, ein Zischen und von der Kathedralendecke oben runter, wo ich saß, merkte ich, oh, das ist gefährlich, da kommt was. Das kam auf mich runter, ich sprang von meinem Stuhl hoch und in diesen Sprung rein, wie ein großes zweihändiges Schwert, schlägt mich in zwei, der Länge nach. Ich kriege keine Luft mehr. Und dann gucke ich, ich denke vom Blutdruck irgendwie, das Licht ist ganz dunkelrot, blau, ich weiß nicht, das war ein ganz normales Licht mehr. Ich hätte nur die Menschen mit einer Hand übernatürlich erwürgen können und an die Wand schmettern und töten alle. Diese Christen sind alles Heuchler, Ich bin schon wieder reingelegt worden und ich raste, ich glaube, ich bin über die Menschen geflogen, bin ich rausgegangen und in der Nähe, 30 Schritte vom Hauptportal der Kathedrale ist diese Mauer. Ich gehe genau auf diese Mauer zu und will runterspringen. Das war mir zu viel. Es stimmt wieder nicht. Jetzt ist das Letzte zerbrochen. Ich bringe mich jetzt um. Ich springe jetzt. Es geht nicht mehr. 15 Schritte hatte ich gemacht. Komm vor die Mauer. Die geht in die Altstadt runter. Also da bist du tot, wenn du da runterspringst. Und eine andere Stimme. Hey. Auch laut hörbar auf. Ich mache jetzt kein Theater. Ich sehe es, wie ich es erlebt habe. Hey, geht's dir schlecht? Geht's dir dreckig? Mach doch, was du immer gemacht hast, wenn es dir schlecht ging. Mach doch, was du immer gemacht hast. Dreh dich um. Schau hinter dich. Drei hübsche junge Damen spazierten da vorbei vorm Dom. Sofort wusste ich, was hatte ich immer gemacht? Eben den Kontakt in den Augen mit diesen Personen, eindringen in ihre Herz, in ihre Seele und damit sie sich, ich konnte sie an die Dämonen binden, damit sie sich selber zerstören. Ich setze meine Tarnkappe auf, entweder ich springe oder die stirbt jetzt. Also nicht stirbt mit dem Revolver, klar, sonst, aber eben in dieser, die Macht, die ich ausspielte. Ich blockierte, die konnten nicht weitergehen. Ich schaue der Ersten in die Augen. Die guckte mich an, ich sah, das war leicht für mich, durch die Augen die Menschen zu sehen, wenn die unsicher sind, dann zittern die, dann blinzeln die, dann sind die und zack, dann habe ich sie. Das war so ein leichtes Spiel für mich. So ein leichtes Spiel. Und in dem Moment, wo ich das sah, sah ich, dass diese Frau, äußerlich war die hübsch, aber ich sah, dass sie innerlich kaputt war, unglücklich, unzufrieden. Und weil wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, Christus war ja schon in mir, aber das ging alles so schnell, hatte ich zum ersten Mal, sah ich, diese Frau ist kaputt, aber statt sie noch kaputt zu machen, zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Mitleid, das ist ein armes Schwein, hatte ich Mitleid mit dieser Person. Und dann mein Kopf, Klaus, wie kannst du Glück bei Unglücklichen finden? Das ist ja gar nicht logisch. Wie kannst du Zufriedenheit bei Unzufriedenen finden? Das kann ja gar nicht gut gehen. Und dann, jum, bumm, bin ich am Boden gekippt. Ich würde sagen, heute, das war der Gnadenstoß. Vielleicht von Satan und Gott gleichzeitig. Ich lag am Boden, mehr weiß ich nicht mehr. Ich war zerstört. Der Pastor Morris, die Ursula und die Edme, und es waren 6, 7 Leute, die hatten natürlich gesehen, dass mit mir was passiert war. Die kamen hinterher und die holten mich hoch. Und in dem Moment sagte mir der Pastor, Klaus, weißt du, was passiert ist? Das war eine Gegenattacke Satans. Der hat es nicht gern, dass einer die Seiten wechselt. Du hast einen guten Mitarbeiter für ihn. Der wollte dich nicht verlieren. Aber, sagt der Klaus, das war eine Gebetserhörung. Hast du nicht gesagt, du wolltest sicher sein, dass Jesus zu dir spricht? Und guck mal, Gott hat erlaubt eben, dass Satan zu dir sprechen konnte, damit du siehst, vorher Christus, hier Satan. Und da habe ich gesagt, dieser Schweine-Satan, 36 Jahre hat er mir, mach, was du immer gemacht. Denk mal, was macht die Alkoholiker? Trink doch wieder, nicht? Und dann schlagen die Väter ihre Kinder, die Jugendlichen mit Porno oder die Menschen in Amerika, die dick und fett werden. Mach, was du immer gemacht hast, die Drogensüchtigen, spritz doch mal wieder Heroin rein. Immer genau das gleiche System. Mach, was du immer gemacht hast. Und heute würde ich sogar sagen, jeder von uns, wir haben alle Gewohnheiten, jeder. Jeder von uns hat Gewohnheiten. Versucht mal, eine Gewohnheit loszuwerden. Wir als Hippie wollten die Welt verändern in den 60er Jahren. Die Welt ließ sich nicht verändern. Wir haben gedacht, irgendwie, wir müssen uns selber verändern. Und jetzt kommt das, ich kann mich nicht mal selber verändern. Versucht, eine von euren Gewohnheiten, die nicht so gut sind, zu ändern. Ihr werdet sehen, es geht nicht. Deshalb hat Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist realistisch. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr das. Also ich kann ohne Jesus Kaffee trinken, das ist schon klar. Aber wenn es um diese Dinge geht, um diese Leidenschaften, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich entdecke das an mir heute auch immer noch. Attacken habe ich immer noch, wie ihr alle. Das ist normal für jeden Menschen. Satan ist, lässt uns nicht in Ruhe. Und in dem Moment habe ich gesagt, dieses Spiel spiele ich nicht mehr. Also ich habe Satan durchschaut. Dieses, mach, was du immer gemacht hast, will ich nicht mehr. Und wenn der nächstes Mal kommt, Satan, habe ich dem Pastor Boris gesagt, solche Boxhandschuhe, puh, 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 ich werde den Satan vernichten, ich werde ihn prügeln und zerstören. Der Pastor hat gelacht, hat gesagt, Klaus, du kannst doch Satan nicht besiegen. Der ist älter, schlauer, raffinierter wie du. Kein Mensch konnte jemals Satan besiegen. Der ist unbesiegbar, aber einer hat ihn ja schon besiegt, Jesus Christus auf Golgatha. Der ist ja schon besiegt. Klaus, bist du blöd? Der ist längst besiegt. Und zwar hat er gesagt, jetzt wenn das Christus ist, so in der Hand, und du bist das, wenn du in Christus bist, bist du geschützt, weil er ist besiegt. Wenn du nicht in Christus bist, wirst du besiegt. Nochmal unsere Gedanken, Buddha. Wenn wir nicht unsere Gedanken kontrollieren, werden wir kontrolliert von anderen Gedanken. Das ist das Spiel. Und deshalb bin ich eigentlich auch froh, dass ich, das habe ich aus der orthodoxen Kirche gelernt, dieses Jesus-Gebet, das kommt aus dem dritten Jahrhundert, die Ägypter, also die Christen, die ersten Christen in Oberägypten haben das schon gebetet, aus dem Neuen Testament natürlich, der Blinde in Jericho, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und da haben die Christen übernommen, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Wie ich gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, rette mich. Das Gespräch ist immer das Gleiche, nicht? Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir. Das ist diese Kraft. Und das hat er mir jetzt selber gesagt, Jesus, danach. Als ich am nächsten Tag, ich muss noch mal schnell zurück mit dem Foto es war ja wieder, das war Samstag, Sonntag, Montag. Am Sonntag war die Abschlussveranstaltung und es war wieder das Abendmahlsgottesdienst. Der Pastor kam wieder mit dem Kelch. Zum Glück glücklich die zum Mahl geladenen. Und diesmal war ich glücklich. Diesmal hat er es mir gesagt, ja, komme, ich habe dir alles vergeben. Ich wusste, aber wenn ich jetzt aufstehe, dann kommt der Blitz wieder runter. Ich hatte solche Angst, die ist Panik geworden. Wirklich, ich kann nicht aufstehen. Und in dem Moment kam Jesus Christus zum zweiten Mal. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Plötzlich war er da. Wieder laut hörbar, wie ich jetzt zu euch spreche. Hab keine Angst. In meinem Namen wirst du immer stärker sein. Wow. Oh, ich wollte immer der Stärkste sein, oder? Ich bin schon wieder der Stärkste. In seinem Namen werde ich immer stärker sein. Liebe Leute, das war 1981. Heute stehe ich hier vor euch. Und bin immer noch der Stärkste im Namen Jesu, na klar. Das ist, und seitdem lebe ich angstfrei. Denn jetzt kommt das nämlich mit der Angst. Hab keine Angst. Die Christen, in der Bibel steht so oft, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und die Christen haben alle Angst. Warum, frage ich mir, warum? Okay, ich habe die Gnade gehabt, dass sie mir das persönlich gesagt haben. Aber das reicht, dass es in der Bibel steht. Das dürfte keinen Unterschied machen. Denn Angst ist nie von Gott. Angst ist immer von den Dämonen oder von Satan. Immer. Es gibt keine einzige Ausnahme. Diese Ängste, also wenn du als Mutter Angst hast, dass dein Baby in einen Swimmingpool fällt und ertrinkt, das ist Muttersorge, das ist keine Angst, das ist natürlich, das ist nichts Falsches, das ist Gott gegeben sogar. Aber die Ängste, wird der Putin einen Atomkrieg machen? Weißt du, diese Ängste, das sind alles Fantasien. Und die beiden Dinge, bitte nehmt euch die mit nach Hause. Angst ist nie von Gott und zweite Angst ist immer in der Zukunft. Immer in der Zukunft, nie im Jetzt. Denkt wieder die Uhr. Now, now, jetzt, jetzt, jetzt. Wir müssen in die Gegenwart Christi kommen. Dann ist sie weg. Wenn wir den Fantasien folgen, dann hat die Angst Macht über uns. Das heißt, ich weiß heute aus Erfahrung, die Dämonen oder diese Gedanken, diese negativen Dinge haben nur so viel Macht über uns, wie wir ihnen geben. Das ist unser Glaube an die falschen Mächte. Wir geben denen die Macht. Die haben gar keine Macht. Nur Christus hat Macht. Christus ist das Leben. Diese Ängste, das ist Fake, wie man immer sagt heute. Fake, das ist so ein Tun als ob. Das sind Seifenblasen. Und ich bitte euch nächstes Mal, wenn ihr merkt, ihr habt vor irgendwas Angst, dann bitte bittet Gott, dass er euch darauf hinweist, oh, du bist schon wieder aus der Gegenwart raus, du bist schon wieder in der Zukunft. Und wenn es auch nur eine Sekunde ist, ist egal. Zukunft ist Zukunft. Und erinnert euch, die kommt nicht von Gott. Gott ist Liebe, Gott macht keine Angst. Dann kommt zurück und dann könnt ihr sagen, Vater unser oder Jesus, ist egal. Also es könnt auch mit. Das ist nur eine Hilfe, Konzentration. Denn selbst wenn ich das Jesusgebet bete, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Natürlich sage ich dann, Herr Jesus, Sohn Gottes, nicht Buddha. Buddha ist nicht der Sohn Gottes. Das heißt, ich vergrößere, ich verherrliche Gott, wenn ich sage, Sohn Gottes. Und der zweite Teil vom Gebet wäre sozusagen Demut. Ich gehe auf die Knie. Hab Erbarmen mit mir. Das zuzugeben, genau das im Yoga findet nicht statt. Im Yoga bist du stark, da wirst du so angelogen. Im Yoga, liebe Leute, was da wirklich abgeht, ist Hinduismus. Es ist keine Gymnastik, es ist nicht Übungen oder sowas, wie die Leute euch sagen wollen. Es ist nicht, ich weiß es, ich habe Yoga gemacht. Es ist, wo ihr eben genau das Kreuz und das Leid hab Erbarmen mit mir, das heißt, ich bin nicht gut, das heißt, da kommen Tränen und alles das wird im Yoga vermieden. So raffiniert. Deshalb hat es so einen Riesenerfolg in Deutschland, überall in Amerika, Yoga-Schulen, Yoga-Sachen. Und die sagen euch, das wäre nur Gymnastik. Oder die das machen. Ja, für mich ist es Gymnastik. Sorry, es kommt aus dem Hinduismus und diese Übungen sind an Hindu-Gottheiten gebunden. Das heißt, Energien fließen in euch ein, wenn ihr da sitzt und den Morgengruß oder wie das Ding heißt, macht. Und dann plötzlich kommen nämlich die Gedanken. Und das ist nicht der Friede Christi. Das ist Scheinfriede. Das ist Fake. Das ist Yoga. Liebe Leute, ich kann es euch mal näher beschreiben. Da müsst ihr mich kontaktieren mit Klaus Kennet. Über Internet bin ich ja auffindbar jederzeit. Dann kann ich das mal euch, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, aber das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Bitte seid gewarnt von Yoga. Ich spreche aus Erfahrung. Es zerstört die christliche Lehre Yoga. Deshalb hat es auch so großen Erfolg. Weil wir eben nicht demütig werden und sagen, hab Erbarmen mit mir, sondern ich bin göttlich, mir geht's doch gut, ich muss nur mein wahres Selbst finden und dann, da kannst du auch 2 Stunden ins Kino gehen, dann vergisst du auch deine Sorgen. Das ist Entspannung. Entspannen tut es, das tut es wirklich. Aber es ist nicht der Friede Christi. So, jetzt, nachdem mir Christus das gesagt hat, ich bin fast fertig. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich muss ja wieder auf den Zug, ich muss wieder zurück nach Gornau. Haben wir noch? 5 Minuten. Wow. Okay. Seht ihr, mit dieser Kraft, in meinem Namen wirst du immer stärker sein. Psychologisch hätte ich dem Priester nie vergeben können. Psychologisch, menschlich, so rum. In dieser Demut wieder. Ich konnte nach Biberach in Oberschwaben, Ulm-Bodensee da in der Gegend, am Sonntag in die Sakristei, ich wohne in der Schweiz, bin ich Hex hingefahren. Ich habe ihm die Hand gegeben. Der hatte Angst, bringt einen Richter, Polizei. Nein, ich habe ihm, Herr Pfarrer, ich vergebe Ihnen. Und seitdem ist dieser Klaus aber so vollkommen frei. Wenn ich das erzähle, da leide ich nicht mehr drunter. Im Fernsehen sehe ich manchmal solche Interviews mit Leuten, die missbraucht wurden. Die sehen aus wie chinesische Tempelhunde. Du siehst, die sind verbittert, weil sie keinen Christus kennen. Ich habe meine Mutter vergeben. Ich habe meinen Vater in Stuttgart wiedergefunden, habe ihn besucht. Er war immer noch ein Egoist, aber ich habe ihm vergeben. Und ich konnte dann so viele Wunder erleben nachher. Ich musste ja Christus erstmal entdecken. Als Ausländer in der Schweiz, die wollen ja keine Deutschen da haben, dass ich als einziger Deutscher mit dem deutschen Pass auf Lebenszeit Beamter wurde in der Schweiz, das kann nur Christus machen, sowas. Da stehen so schöne Geschichten in dem Buch drin. Dieser lebendige Christus, der immer und überall in mir ist und den ich jederzeit anrufen kann. Und das ist eben, was ich euch wünsche, wenn irgendwas euch eben... Die Attacken kommen, die kommen immer. Satan ist nicht, der lässt uns nicht in Ruhe. Dann bitte nehmt einen Vater Unser, nehmt einen Bibelvers, aber eben ruft Jesus Christus an. Das um ihn geht, um seinen Namen geht, was er mir gesagt hat. In meinem Namen wirst du stärker sein. Falls einer sowas will, irgendwie, das ist, ich habe ein paar in der Tasche. Wer will, kann sie mir nachher fragen. Also, die sind gratis. Ich würde sagen, wir hören dann auf. Was ich euch auf den Weg geben will, ist eben das, wie der Umgang mit unseren Gedanken. Weil da hat Buddha recht, da fängt es alles an. Da fängt es wirklich an. Und wenn wir da eben runterkommen ins Herz, dann entdecken wir, was da oben los. Und dann können wir eben immer Christus anrufen und sagen, hab Erbarmen mit mir. Und auch im Danken dann, Halleluja. Die ganzen Lieder, die wir haben in der protestantischen Kirche, das ist genial. Das kommt der Dank. Aber erstmal, glaube ich, wenn es um die Kämpfe um die Leidenschaften, um diese Gewohnheiten, eingefleischt heißt ja der, dann brauchen wir ihn, das geht nicht ohne ihn. Und in diesem Sinne würde ich aufhören jetzt mit einem Vater Unser. Und zwar, Luther hat doch mit einem Freund gewettet, dass er es nicht mal schafft, ein Vater Unser zu beten, ohne dass die Gedanken abwandern. Dann hat er zu dem Freund gesagt, wenn du schaffst, ein Vater Unser zu beten, ohne dass deine Gedanken abwandern, schenke ich dir ein Pferd. Ne? Das wäre heute ein Golf, ein VW-Golf oder sowas ähnlich. Ne? Egal. Jedenfalls, der Freund, wie lange geht ein Vater Unser? 15 Sekunden, 20 Sekunden. Nicht? Wir haben gebetet. unser Vater, der bis in den Himmel und so weiter, der kleine Pause gemacht, der Freund, atmeten, dann waren sie fertig. Als sie fertig, sagt Luther zu seinem Freund, warum hast du eine Pause gemacht? Sagt er, weil ich an das Pferd gedacht habe. Das geht mir auch nicht anders. Auch bei mir ist es im Herzensgebet auch nicht. Es ist immer, ich bin unfair, wenn ich an was anderes denke, wenn ich zu dir sprechen will, Jesus Christus. Ne? Deshalb hilft der Kranz für die Konzentration. Das ist nichts irgendwas Heiliges. Aber du merkst immer, wenn du berührst, es wird irgendwie konzentriert irgendwie. Ne? Und es geht ja um ihn. Es soll ja nicht ein Papagei bla 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 sein. Das ist kein Beten mehr. Logischerweise nicht. Also ich würde sagen, wir beten jetzt zusammen, Vater unser, ohne Pferde. Und ihr könnt ruhig sitzen bleiben, zusammen laut, nicht, also nicht nur hier. Und dann können wir aufhören. Dann dürft ihr wieder nach Hause gehen.